Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Kunstpause hier auf Radio Störfunk. Am Mikrofon ist Ralf Snoraber und heute habe ich mal wieder einen Gast im Studio und zwar
Christian Doll, Intendant der Freilichtspiele
in Schwäbisch Hall. Und sozusagen, was heute gehen wird, hat mit den Freilichtspielen direkt zu tun, nämlich mit dem neuen Programm. Fast druckfrisch liegt es vor. Und es ist, würde ich mal sagen, es knüpft an altem oder bewährtem an, zum einen, zeigt aber auch ein paar neue Linien auf, hat natürlich zum Teil auch mit einer verloren gegangenen Spielstätte zu tun, die nach Berlin abgewandert ist, und für die sozusagen für nächstes Jahr Ersatz gesorgt werden muss. Bewährt, hätte ich jetzt gesagt, ist eigentlich das in den letzten Jahren, dass man ein Stück selber schreibt. Das war eine dieser bewährten Linien. Und nächstes Jahr haben wir das Reformation, 500 Jahre Reformation. Man sagt auch gerne Luther ja dazu, aber Luther war ja nicht der Einzige, der als Reformator unterwegs war. Hier in der Region hier war es unter anderem neben Herrn Adam Weiß im Crailsheimer Raum zum Beispiel Johannes Brenz. Und um Brenz soll es gehen, speziell um ein Jahr, nämlich 1548. Wie kam es denn zu der Idee, wir wollen was über Johannes Brenz machen, abgesehen davon, dass nächstes Jahr 500 Jahre Reformation angesagt sind?
Das ist ja durchaus schon mal ein nicht ganz unwichtiger Punkt. Und dann ist es ja durchaus auch Tradition hier. Und ich finde, das ist auch ein gut, wirklich was Eigenes zu erzählen. Mhm. Und hier hat man nur eine große Figur, die ja überregional durchaus auch Bedeutung hat. Und wirklich zu St. Michael gehört, also zu Schwäbisch Hall und auf diese Treppe. Und man hat diesen konkreten historischen Ort, an dem da vieles stattgefunden hat. Das war natürlich erstmal eine Menge Anlass. Diese Figur ist ja gar nicht so ganz einfach. Das ist erstmal nicht unbedingt eine theatrale Figur. Es ist eine wichtige Figur, aber tatsächlich hat man, wenn man die Figur anguckt, das Gefühl, also das Fließen ist vielleicht gar nicht so ein schlechtes Bild, weil obwohl ein auch großer Umbruch, also es ist ja viel passiert in dieser Zeit, auch in Schwäbisch Hall, hat dieser Brenz eigentlich immer so ein ausgleichendes Moment. Und man hat immer das Gefühl, er taktiert gut, ist diplomatisch geschickt unterwegs. Was ich interessant finde tatsächlich an der Figur, also die Idee kommt ursprünglich nicht von mir, sondern es gab durchaus vorher schon Überlegungen mit den Freilichtspielen, mit dem vorhergehenden Intendanten, Dramaturgen, aber auch mit der Stadt zusammen. Wäre das nicht interessant, was zu machen, wenn wir das Reformationsjahr haben, dann hier auch was Lokales zu machen? Ich fand aber die Idee von vornherein sehr gut und entwickle auch selber gerne Stücke, finde es gut, mit eigenen Produktionen anzutreten und nicht immer so das zu spielen, was überall gespielt wird. Aber eben, der Blick auf diese Figur ist dann erstmal, dass man sich fragt, wo wird's theatral? Also man muss sich ja innerliche Konflikte eigentlich herfantasieren oder sich überlegen, was könnte in diesem Menschen eigentlich vorgegangen sein. In dem, was ich bisher so an Briefen gelesen habe und an Zeugnissen, habe ich das Gefühl, er ist aber dann in der Argumentation uns ganz schön nah. Das finde ich erstaunlich, wenn man die Musik hört, die wir gerade gehört haben, das ist ja schon auch ganz schön weit weg.
Ja.
Aber so wie er argumentiert, und ich hat man fast das Gefühl, der ist an vielen Stellen aus der Zeit rausgefallen. Und das ist natürlich interessant, dahin zu schauen.
Man kann ja sagen, in Schwäbisch Hall hatte die Reformation einen fast, würde ich sagen, eher gemäßigten Weg. Also sind die Reformatoren eher einen gemäßigten Weg gegangen, also zum Beispiel diese Bilderschirmerei nicht gegeben hat in der Kirche, weshalb wir heute ja noch diesen Altar da besitzen. Der wäre wahrscheinlich an anderen Orten zerstört worden einfach.
Ja, Brenz hat ja.
Und es gab ja auch ein schönes, also nebeneinander her zwischen den Reformierten und den Katholiken. Also in Steinbach auf der Comburg saß im Grunde als Lehen von Würzburg, saßen ja eigentlich die Katholiken. Also direkt nebeneinander hat man auch, ist man gut miteinander ausgekommen anscheinend.
Ja, ja, selbst Johannes Brenz und auch Michael Gräter, die haben ja noch katholische Messen ziemlich lange gelesen, weil sie offensichtlich, ich glaube, auch viele Leute mitnehmen wollten, weil sie das Gefühl hatten, das muss so was werden, was wir verankern hier. Und man hat bei Johannes Brenz schon das Gefühl, das sollte für ihn und sein Projekt war wirklich, das in Hall stattfinden zu lassen und auch mit der Aufmerksamkeit für diese Stadt und für das, was gesellschaftlich gerade passiert. Und zugleich, ja, es ist relativ gemäßigt, dramatisch wird es eigentlich und deswegen heißt unser Stück eben auch Brenz 1548. Mitte des Jahrhunderts, als dann, aber da ist der Schmalkaldische Krieg schon ausgebrochen. Das heißt, man hat so ein Bündnis zwischen protestantischen Städten gegründet, und der Konflikt sozusagen mit dem Kaiser, wo geht's jetzt hin, wird da plötzlich größer, und das spezifiziert sich dann aber auch total auf Brenz. Also da wird gesagt, diesen Brenz brauchen wir jetzt. Und da musste er dann ja so Hals über Kopf die Stadt verlassen.
Na, man muss ja vielleicht dazu sagen, dass Schwäbisch Hall als Reichsstadt direkt dem Kaiser unterstellt war. Und eigentlich galt ja cuius regio, eius religio. Also wessen Religion der Herrscher halt eben besitzt, dessen Religion müssen auch die Untertanen annehmen, und dann hätte sie eigentlich Schwäbisch Hall katholisch bleiben müssen, definitiv.
Ganz genau, also das muss man schon sagen, mit diesem spanischen Kaiser hätte das eigentlich so sein sollen, und also das ist natürlich trotzdem interessant zu beobachten, wie weit Schwäbisch Hall oder der Rat der Stadt vor allen Dingen da gehen konnte, ne? Denn das war immer so eine Frage für mich, wie weit ist das auch eine emanzipatorische Bewegung, diese Reformation, die da stattfindet, das ist sie sicherlich auch in Teilen. Auf der anderen Seite, an Macht gewonnen hat vor allen Dingen der Rat in dieser Zeit, ne? Und ja, nicht erst mit Johannes Brenz oder der Reformation, sondern das geht natürlich schon früher los, dass man sich Kirchengründe versucht zu sichern, und die Pfarrstelle in St. Michael wurde eben jetzt dann gerade von der Stadt besetzt. Auch den Prediger Johannes Brenz hat ja die Stadt eingestellt. Und da merkt man also, dass das Bürgertum, das reich gewordene Bürgertum, plötzlich mehr Machtansprüche hat und sich das irgendwie rausnehmen kann. Finde ich auch einen interessanten Punkt tatsächlich, dass das geht. Aber Brenz hat, also es muss auf sehr fruchtbaren Boden gefallen sein. Hier in Schwäbisch Hall seine Ideen. Das fällt sicherlich auf. Und das ging dann eben auch wahnsinnig schnell. Ich meine, man muss überlegen, da sind so in 30 Jahren, vorher gab es große Michaelsprozessionen, wurden Messen, Seelenmessen gelesen. Das wurde ja dann doch schon relativ ratzfatz abgeschafft. Auch wenn man noch Möglichkeiten hatte, weiter katholisch zur Messe zu gehen, war der Umbruch schon groß, trotz allem. Aber irgendwie eben, ich finde auch, auf eine gewisse Art und Weise fließend. Man hat das Gefühl, es ist so eine Bewegung, die nicht Revolutionen will, die nicht alles auseinandernehmen will.
Jetzt ist natürlich das Historische und die Fakten sind die eine Sache. Jetzt soll es aber daraus ein Theaterstück werden, und jede Kunst verlangt ja Emotion. Die Frage ist natürlich, wo wird es mit dem Theaterstück hingehen? Wird da mehr der Mensch Brenz beleuchtet oder auch die Menschen, die ihn direkt umgeben haben, oder in seinem Zwiespalt vielleicht manchmal auch? Er soll ja dienen und gleichzeitig auch was bewegen.
Also natürlich ist das schon fürs Theater eigentlich immer ein Versuch, auch zu sagen, wie setzt man einen Menschen in den Mittelpunkt. Wir schreiben ja gerade noch, also es gibt einen Autor, Andreas Gessler, Drehbuchautor aus Köln, mit dem ich auch persönlich schon zusammengearbeitet habe. Wir haben schon ein Stück zusammengeschrieben, ein Musical. Und der macht sich gerade natürlich nochmal auf die Suche. Und ich finde tatsächlich bei dieser Suche gerade gar nicht so unwichtig, was sind denn so für Haltungen auch heute noch in Hall da? Was ist denn so geblieben? Was sind Bilder, an die man sich erinnert? Also der nicht stattfindende Bildersturm, den man sich natürlich sehr dramatisch vorstellen kann. So ungefähr, das war am Anfang, habe ich aber gedacht, so ein ikonografisches Bild, da steht jemand mit ausgebreiteten Armen vor der Kirche und sagt, nee, hier kommt keiner rein. So ist das sicher nicht gewesen, sondern das ist auch sehr durchdacht gewesen. Trotzdem ist natürlich die Frage, wie dramatisiert oder wie dramatisch kann das im Theater plötzlich auch werden? Auch als eine Art Vorschlag, und ich glaube, das wird so ein bisschen unsere Stückstruktur werden, dass wir eigentlich immer so Vorschläge machen, so könnte vielleicht Brenz gewesen sein, und wir stellen uns den lustvoll durchaus auch mal extrem vor, um dann vielleicht die Geschichte ganz anders weiter zu erzählen und zu sagen, nee, aber vielleicht war er so auch gar nicht und wir gehen jetzt nochmal einen ganz anderen Weg. Aber ich finde es ganz hilfreich zu gucken, was schlägt einem denn hier so an Haltung entgegen. Also ich habe mit der Familie Gräter vor kurzem sprachen wir über Brenz, die den ja auch in ihrem Stammbaum noch, da kann man das wirklich auch drin wiederfinden. Und da gab es dann sofort noch einen Moment von, ja, der soll uns mal kommen, der Brenz. Der hat unsere Margarete sitzen lassen. Das ist ja so nach 500 Jahren dann durchaus noch eine entschiedene Haltung. Also Margarete war seine erste Frau. Ja. Und bei dieser Flucht 1548 musste er sehr, sehr plötzlich aus Hall fliehen. Und die Frau lag eigentlich krank im Bett. Und es war auch nicht klar, was passiert mit den Kindern. Kriegt er weiter Gehalt? Also gibt es dann so ein sehr devoten, fast bettelnden Brief an den Rat nachher, wo er versucht eben zu sichern, dass er irgendwie noch eine Existenz hat, nachdem er hier weg ist. Und zum Glücksfall für ihn persönlich wird das ja eigentlich dann erst später. Also, aber erstmal muss er schon eine Familie im Stich lassen hier. Und das finde ich natürlich fürs Theater interessant, weil es da irgendwie nahbar wird, weil man anfängt sich vorzustellen, okay, was heißt denn eigentlich Familie in dieser Zeit? Wie sah das aus? Wie hat er überhaupt gelebt? Also dann gehen sofort die Fragen los und die werden wir sicherlich nicht, das finde ich auch gar nicht den Anspruch, nicht alle beantworten auf der Bühne, aber vielleicht kriegt man Lust, da noch mehr Fragen an diese Zeit zu stellen.
Und die Personen wahrscheinlich auch näher zu bringen. Also, dass er einem näher gebracht wurde, noch näher kennenzulernen.
Das hoffe ich zumindest, dass uns das gelingt.
Okay. So, das ist das eine Thema. Und das andere, also hier so die deutschen Lande, um sie jetzt von diesen Liedlein nochmal auf den Titel zu kommen. Auf der einen Seite und dann die anderen zwei Stücke auf der Treppe Italien, also das katholische Italien, das protestantische Deutschland, das katholische Italien, sind natürlich Gegensätze. Es geht um das Sommerprogramm der Freilichtspiele Schwäbisch Hall im nächsten Jahr. Und Maria im Schmeck's nicht als Musical wird es da zu sehen und zu hören geben, aber andere Musik.
Ja, die Musik ist anders. Das ist auch durchaus ein Grund, warum wir dieses Musical jetzt als erstes Musical meiner Intendanz hier warum ich das auf den Plan gesetzt habe, denn es ist komponiert von dem neuen musikalischen Leiter auch der Festspiele, Heiko Lippmann. Auch das ist eben eine Eigenentwicklung und was Eigenes. Allerdings ein Stück, was bereits 2013 Uraufführung hatte in Bad Gandersheim. Geschrieben von eben Heiko Lippmann als Komponist. Ich habe die Songtexte geschrieben und Max Merker hat so die Dialoge geschrieben. Insgesamt ergänzt sich das zum Glück dann auch immer. Und ja, ich meine, italienische Musik, das ist schon natürlich unser großes Thema, aber es ist keine Compilation-Show, also es sind nicht Stücke, die es schon gibt, sondern wirklich neu geschrieben. Trotzdem hat man ganz oft das Gefühl, irgendwie kennt man das, irgendwie hat man das schon mal gehört. Das geht einem ja auch bei der Filmmusik dann durchaus so. Und man erkennt so italienische Popmusik wieder. Tarantella ist natürlich auch da drin und irgendwie auch ein bisschen große Oper. Also was man so mit Italien
viel Furioses, könnte man auch sagen.
Ja, ja. Insgesamt sehr turbulente Musik durchaus auch. Also es ist viel, was Abtempo ist und nach vorne zieht. Dann gibt es aber auch ganz besinnliche Momente.
Wie war denn, natürlich dürfte man eigentlich den Regisseur das nicht fragen, aber wie war denn dieses Musical in Bad Gandersheim inszeniert?
Nee, ich habe das da nicht inszeniert. Also insofern kann man dann nachher durchaus fragen. Tobias Roth hat das da auf die Bühne gebracht und das ist mit eigentlich so einer ganz einfachen Erzählweise mit Tischen, Stühlen, wurde alles Mögliche gespielt. Das Auto, mit dem dann losgereist war, waren eigentlich Koffer, die aneinander gestellt wurden und das ist sicherlich auch die Herausforderung, wie erzählt man dieses Stück jetzt dann auf der Treppe. Ich kann den Regisseur noch nicht nennen, weil wir noch nicht ganz so weit sind, aber habe das Gefühl, das ist jemand, der sowas gut denken kann, weil es natürlich auch immer wieder an verschiedenen Orten spielt. Also das fängt irgendwie in Krefeld im Rheinhaus an und geht dann eine lange Reise dann irgendwann nach Campobasso in Italien. Also der Jan, die Hauptperson, ist ja so ein bisschen eine autobiografische Figur, die mit Jan Weiler zu tun hat, reist da zu seiner zukünftigen italienischen Großfamilie, also mit seinem Schwiegervater zusammen und seiner zukünftigen Ehefrau und Schwiegermutter natürlich auch. Und das ist eigentlich so der interessante Punkt, dass er den Schwiegervater vor allen Dingen in der Fremde dann so ganz neu kennenlernt und merkt, der spielt immer so den italienischen Clown so ein bisschen, so den man so typischerweise als Kellner in der Pizzeria kennt, immer gut drauf und immer so einen Spruch auf den Lippen und er kennt dann irgendwie in Italien, da steht aber irgendwie noch was anderes hinter, das ist eigentlich nicht nur das und Antonio erzählt ihm dann eben seine Geschichte als italienischer Gastarbeiter Anfang der 50er Jahre oder Anfang Mitte, also so die erste Einwanderungswelle in Deutschland, als er nach Deutschland gekommen ist und sich fremd fühlte. Und so ein bisschen erkennt sich der Jan dann auch in diesem Fremdfühlen in Italien wieder. Also es gibt da durchaus einen ernsten Hintergrund, was ich auch sehr mag. Und gleichzeitig ist es so ein leichtes Musical und ein unterhaltsames Musical. Und das spiegelt die Musik vor allen Dingen wieder. Ich finde das ganz toll, weil das ist durchaus auch komplexe Musik immer wieder. Aber sie kommt irgendwie ganz leicht und mitnehmend rüber und das finde ich schön für den Sommer.
Und der Blick auf Italien hat sich ja über die Zeit hin schon stark gewandelt. Also früher war das ja Exotik, Ausland, Das Reiseland, ne? Eines der Reiseländer Nummer eins in den 50er Jahren gerade.
So ein deutscher Sehnsuchtsort ja irgendwie auch, schon bei Goethe eigentlich.
La Paloma und sonst noch was, was man damit assoziiert hat, oder die Capri-Fischer und keine Ahnung was alles mit Italien verbunden wurde. Und dann hat sich das mehr und mehr gewandelt zu einem Land, in dem dann viele Deutsche auch leben mittlerweile. Und die Italiener, die herkommen, sind keine Gastarbeiter mehr, sondern halt eben, wie wir auch, gleichberechtigte EU-Bürger, wo es damals ja eigentlich auch schon war, ne, als es die Europäische Gemeinschaft noch gab in der Zeit, aber trotzdem als Gastarbeiter bis hier angesehen wurden. Und das hat sich, wenn ein Italiener was gearbeitet hat, wenn er, die meisten waren wie auch türkische Gastarbeiter damals im Bauhandwerk tätig. Oder sie wurden halt eben, wir haben auch Beispiele in Schwäbisch Hall dazu, dann zu Betreibern von Pizzerien. Ja.
Naja, aber das ist natürlich tatsächlich eigentlich ganz schön zu sehen, wenn man gerade auch in diesem Rückblick, den es dann in dem Stück gibt, wo man denkt, natürlich, das war schon auch ganz, also es gab schon große Ressentiments. Das war irgendwie der Ithaka und das war zunächst durchaus, gab es da auch feindliche, große Gräben und was auch nicht zusammenging. Und wenn man das so sieht wie das heute, hat man das Gefühl, nein, man ist befreundet miteinander. Und ich finde, das ist vielleicht ja durchaus auch ein Beispiel von ganz gelungener Integration. Trotzdem gibt es natürlich viele, oder miteinander sein vielleicht auch einfach. Integration ist auch so ein komisches Wort. Aber
also die Pizza gehört, glaube ich, mittlerweile zu deutschem Essen genauso dazu, genau, wie der Döner, ist, könnte man vielleicht sagen.
Ja, genau.
das natürlich auch das Speiseeis.
Das Interessante finde ich dabei tatsächlich, dass das war das Erlebnis in Bad Gandersheim, auch in dem, wie das Publikum reagiert hat, dass irgendwie da ein Punkt getroffen ist, den die Leute sehr, sehr gut nachvollziehen können. Wo irgendwas ist, wo man das Gefühl hat, das ist gut, da so drüber zu erzählen. Das hat mit unserem Selbstverständnis viel zu tun. Und nicht nur, weil wir Pizza essen gehen, sondern weil wir das Gefühl haben, ja, wir haben eine Verbindung zu Italien. Und insofern ist es natürlich auch ein europäisches Thema, was mir sehr gefällt, das so leicht zu erzählen. Und auch gar nicht immer in dem, wir erzählen Problem. Es werden Probleme erzählt, aber durchaus mit Humor. Und ich finde das hier ein guter Angang, mit Humor auf solche Dinge zu gucken.
Historisch betrachtet hat man ja viele Gemeinsamkeiten eigentlich. Also der
natürlich
damalige, zu Brennzeit,
so
der
schön.
Kaiser war gleichzeitig auch der Kaiser Italiens, ja. Des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation, wie das sehr kompliziert damals hieß. Und beide Länder haben auch im 19. Jahrhundert diese Entwicklung zum Nationalstaat. Es waren ja vorher auch so Flickenteppich an Grafschaften, Fürstentümern, dann die Entwicklung zu diesen Nationalstaaten auch genommen, ne? Also es war so eine gemeinsame Bewegung eigentlich auch im 19. Jahrhundert in beiden Ländern. Man vergisst es, glaube ich.
Ja, unbedingt. Also natürlich gibt es sehr, sehr viele Ähnlichkeiten. Deswegen kann man ja auch zum Beispiel sagen, im Moment sind die Herausforderungen von Leuten, die hierher kommen, sicherlich nochmal ganz andere und auch schwierigere. Also ich finde jetzt, das ist auch nicht mein Grund zu sagen, wir reflektieren jetzt die Einwanderung, die jetzt gerade ist, mit diesem Stück. Also da muss man schon vorsichtig sein, finde ich. Trotzdem finde ich mutig davon zu erzählen, dass es Spaß macht, sich zu begegnen, dass in diesen ganzen Missverständnissen und dem sich nicht verstehen eben auch Lust und Komik liegt. Das macht schon Spaß.
Und halt zeigen, dass Integration gelingen kann. Wenn man schon den Bezug zu heute hat.
Ja, das finde ich schon.
So, das andere ist auch, kann man sagen, eine Form von gelungener Integration. Nämlich über die Filme, die Filmreihe kann man fast schon sagen. Jetzt muss ich aber schauen, dass ich den Namen richtig. Ich verhedder mich immer bei dem Buchautor, der auch als Journalist tätig war damals in Italien. Und das sind eigentlich Stücke, die in den 50er Jahren in Italien spielen. Also in der Zeit, in der viele auch nach Deutschland gekommen sind.
Genau. Das spielt dann auch nicht in Süditalien, wie dieses Campobasso in Maria im Schmeckt's nicht Licht in Süditalien. Das ist jetzt dann in der Po-Ebene.
Genau, also im Norden von Italien. Und Guareschi, glaube ich, heißt er. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Ja, genau hier. Giovannino Guareschi. Also gleich eine Verkleidungsform des Johannchen,
wenn man so will. Wir haben Johannes und Johannchen.
Genau. Ja. Don Camillo und Peppone. Das ist im Grunde ja eine andere Form nochmal, glaube ich, mit ein Stück, in der es um Kirche und Staat geht. Aber nochmal eher humorvoll vielleicht betrachtet, aber da auch sehr, sehr viel Wahrheit eigentlich auch drin, zumindest in Italien in der Zeit. Ne? Die Auseinandersetzung zwischen dem Pfarrer und dem kommunistischen Bürgermeister, die von Fernandel, vor allem als Don Camillo, doch stark geprägt wurde, in der Art und Weise, also ein Pfarrer, der nicht nur redet, sondern auch zuschlägt, wenn es mal sein muss. Das Ganze wird als Theaterstück, läuft ja schon länger als, gibt es ja schon länger als Theaterstück. Wird es genau das sein oder wird es hier auch eine Bearbeitung geben?
Nein, das ist das Theaterstück, was, glaube ich, meistens gespielt wird. Ich weiß nicht, ob es das einzige ist, in der Fassung von Gerold Theobald. Hat eine ganz tolle Sprache, das muss man wirklich sagen. Eine sehr saftige, bilderreiche Sprache, die der dafür gefunden hat. Und das ist sicherlich das, was Spaß macht. Weil, ja, man hat so diese Erinnerung an den Film. Wenn man sich diese Filme heute anguckt, kann natürlich schon, hat man schon das Gefühl, boah, das ist aber wahnsinnig langsam erzählt. Das ist ja oft mit Filmen, die ein bisschen zurückliegen, dass man so das Gefühl hat, die Zeit funktioniert da anders, die Pointierung von Dingen funktioniert anders. Man versteht die schon noch und man mag das auch. Das hat auch immer noch eine Wärme, finde ich, so dazu zu schauen. Und wir sind irgendwie auf diese Figuren gestoßen. Ja, das liegt so ein bisschen natürlich auch nahe, dass man so einen Stoff so zwischen Kirche und Rathaus, was jetzt hier in Schwäbisch Hall, also der Platz bietet sich so an, das zu erzählen. Und ich hatte aber selber ein bisschen Angst, hat das so Patina gekriegt, ist das so verstaubt. Und aber durch die Sprache, durch diese Fassung macht es wahnsinnig Spaß und hat durchaus auch immer mal so augenzwinkernde Zitate nach heute. Und erzählt aber von so einer Welt, der nennt das ja auch Il Mondo Piccolo, der Goreschi. Also so eine kleine Welt, in der eben unglaublich leidenschaftlich gestritten wird und in dem eigentlich alles, selbst Jesus sagt dann ja zwischendurch, hey, du musst aber mal irgendwie weiter streiten, hilft aber dem kommunistischen Gegenüber im Zweifelsfall auch, dass wenigstens die Rechtschreibfehler in den Pamphleten beseitigt werden, damit man auch auf Niveau kämpft. Also sprich, der Gegner ist auch wichtig, man muss den auch aufbauen, damit man wirklich einen hat und den ernst nehmen kann. Und das macht irgendwie so Spaß, finde ich, gerade in so einer Politikverdrossenheitszeit wie jetzt gerade, wo man das Gefühl hat, der Streit ist eigentlich, also dass das toll ist, die Auseinandersetzung, den Streit in den Mittelpunkt zu setzen und wird gar nicht so oft erzählt, finde ich. Und das hat mir Spaß gemacht, dass das diese Komödie stark tut und immer wieder bei allem Ideologischen, das ist ja wirklich so die Folie Kalter Krieg, aber bei allem Ideologischen ist es dann so, wenn es irgendwie darum geht, dass jemandem schlecht geht, dass existenziell wird, dass jemand krank ist oder wie auch immer, dann hält man zusammen. Dann ist das Dorf und die Familie und das Miteinandersein plötzlich die Gemeinschaft wichtiger als die politische Ideologie. Und ich finde, das macht, da möchte man irgendwie so gern dabei sein. Also das finde ich toll.
Aber es ist ja auch ein Beispiel dafür, wie Gemeinden funktionieren bis heute eigentlich. Über die verschiedenen Anschauungen, politischen Anschauungen hinweg. Also wenn es wirklich darum geht, um die Existenz der Gemeinde geht, ist das eigentlich, glaube ich, egal grundsätzlich. Ne?
Glaube ich auch. Also man findet sich da eben doch wieder drin heute, finde ich total.
Und andererseits ist es natürlich auch ein bisschen eine einfache Welt, sage ich jetzt mal, so wie sie früher halt gestrickt war, dass halt eben die Ideologien gibt, die heute in der Form nicht mehr vorhanden sind. Es gibt zwar Ausrichtungen immer noch, aber es gibt nicht mehr diese, ich sag, will mal sagen, diese extremen Lager. Das macht vielleicht auch diese Politikverdrossenheit heute manchmal aus, weil man es gerne einfach hätte, aber die Welt ist in der Hinsicht, glaube ich, offener und komplizierter geworden für die Einzelnen.
Ne? Ist sie bestimmt in der Wahrnehmung oder das ist zumindest unsere Haltung zur Welt? Ich meine, einfach war die Welt wahrscheinlich damals auch nicht und muss ja sagen, da in der Po-Ebene, die Leute wurden wirklich arm, es war nicht einfach da drin zu überleben, also man hatte schon existenzielle Sorgen ja auch wirklich. Gut, das macht es vielleicht auch manchmal klarer, weil man weiß, wofür man gerade steht. Ich finde aber, es macht so viel Spaß, dass da Leute Haltungen einnehmen, die sie vielleicht auch fast gar nicht mehr halten können und merken, ich ruder jetzt total, wieso kann ich eigentlich da noch für argumentieren, das aber trotzdem versuchen, erstmal weiter zu behaupten und das so lustvoll tun. Das heißt auch nicht, dass die sich immer durchschaut haben oder dass die das Gefühl haben, wir können die Welt erklären. Ich glaube, dass wir haben vielleicht heute auch angesichts so einer Informationsflut, die wir haben, den Anspruch, wir haben doch alles zur Verfügung, jetzt müssten wir es alles erklären können. Vielleicht ist aber viel wichtiger, sich immer wieder da drin auch als handelnd begreifen zu können und als jemand, der was bewegt.
Ja, früher war man, glaube ich, Obrigkeitshöriger und dann hat man gesagt, die weiter oben wissen schon, was sie tun, ja. Das hat es dann weitergeschoben und gehofft, das wird dann auch alles richtig funktionieren. Heute hoffen die Leute weniger, glaube ich. Heute haben sie eher direktere Angst.
Ja, wobei die Frage natürlich ist, ob das nicht letztlich mit so einer Zeit noch zu tun hat, auch gerade jetzt bei uns in Deutschland, wenn man danach guckt, ob nicht sozusagen diese Obrigkeitshörigkeit letztlich noch stark in uns drinsteckt und wir uns selber klein machen gegenüber dem, was wir alles wissen müssten, was wir eigentlich alles bräuchten, um überhaupt eine Haltung zu haben. Das macht uns tatsächlich dann irgendwie auch eher Angst, eine Haltung einzunehmen und zu sagen, nee, ich kann, stehe aber erstmal für das. Ich habe mit all dem, was ich weiß, habe ich sowas wie ein Bauchgefühl vielleicht auch dazu. Und dann versuche ich das zu untermauern und zu gucken, stimmt das? Was ist da dran? Was heißt das für andere? Aber deswegen sind wir ja nicht plötzlich, das finde ich eben wichtig, empathischer geworden oder besser und kompetenter im Umgang. Und Theater erzählt immer von Beziehungen, ich glaube, aber das ist das Wesentliche. Unsere Probleme, die wir haben, liegen in Beziehungen miteinander und die gibt's heute wie damals. Und die Welt ist natürlich größer geworden und wir sind vernetzter geworden, aber eigentlich, glaube ich, dieser Blick darauf, immer wieder zu gucken, wie funktionieren wir in Beziehungen miteinander, der ist wichtig. Und ich erzähle das hier nicht aus moralischen Gründen so ein Stück, sondern weil es Spaß macht. Aber das ist schon auch ein Punkt, der mir daran Spaß macht, dass ich das Gefühl habe, davon erzählt er. Er erzählt davon, dass es Spaß macht, miteinander sich auseinanderzusetzen und den realen Mensch auch als Gegenüber zu sehen. Also die Eröffnungsinszenierung mache ich. Mariam Schmeckts nicht, habe ich eben schon drüber gesprochen. Der wird einen Regisseur geben, hoffe ich, den ich da genau richtig drauf finde, aber der kann ich noch nicht sagen. Aber Camillo und Don Pepone, dadurch, dass wir ja drei Inszenierungen machen, habe ich dann gesagt, okay, das müssen wir uns leisten, dann mache ich die dritte auch. Und ich habe auch auf dieses Thema große Lust. Das funktioniert vor allen Dingen zeitlich auch. Ich kann ja nicht zwei Sachen gleichzeitig proben, aber das liegt gut hintereinander. Und das heißt in der Vorbereitung so einiges, aber da habe ich auf beide, und die sind so unterschiedlich, da habe ich große Lust, das zu machen.
Wie wird es denn von der Abfolge sein? Also zuletzt hatten wir ja so eine, sozusagen einen ersten Block und dann kam so ein später ein zweiter. Wird es beibehalten oder wird es jetzt mehr so blockhaft sein? Also Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3?
Nee, wir werden mit dem Brenz immer anfangen. Dann kommt nach zwei Wochen am 1. Juli, also das ist 17. Juli, dann kommt am 1. Juli Maria im Schmeckt's nicht dazu. Da wird dann zunächst beides gespielt. Mhm. Aber wenn der Don Camillo dann rauskommt, wird der Brenz sozusagen abgelöst. Das heißt, wir haben immer ein Schauspiel unten. Das Musical parallel dann.
Beginn Mitte Juni dann.
Mitte Juni, 17. Juni haben wir Premiere.
Also absichtlich ein bisschen nach hinten gelegt oder hat sich das jetzt
ergeben? Das hat tatsächlich auch mit Pfingsten und den Feiertagen zu tun. Ah. Also wir fangen im Zirkus, im Haller Theaterzelt schon am 10. mit einem Eröffnungskonzert an. Und da ist die erste Premiere schon am 14., die ist ein bisschen früher. Aber auf der Treppe fangen wir eben erst am 17. an.
So, dann wird es, das Globe ist ja weg, hatten wir vor ganz zu Beginn schon gesagt. Jetzt gibt es also ein Theaterzelt. Was wird es in diesem Theaterzelt geben? Wird es Christian Doll da auch inszenieren oder werden es andere machen?
Das werden andere machen. Das beginnt mit Pinocchio, dem Kinder- und Familienstück. Ich finde, es passt in dieses Zelt hervorragend rein.
Und hat natürlich auch einen italienischen Bezug.
Hat übrigens auch wieder italienischen Bezug, durchaus, ja. Ich freue mich da eigentlich sehr darüber, dass wir dieses Zelt kriegen konnten, weil das, also so ein Zelt ist ja eigentlich ist schon voll mit Geschichten, da hat man das Gefühl, das ist schon ein poetischer Ort. Ich selber habe da immer das Gefühl, da sitze ich mit Kinderaugen irgendwie und man erinnert Dinge und baut Dinge zusammen und dann ist es auch ein Rundbau und deswegen finde ich eigentlich als provisorischer Bau, bevor wir dann sozusagen ein Theater kriegen, was nicht mehr so provisorisch ist und auch wieder ein Rundbau ist, ist das ein guter Übergang. Mhm. Und Pinocchio, finde ich, passt in dieses Zelt ganz hervorragend. Da spielt ja viel auf dem Jahrmarkt und es ist eben auch so eine, ja eigentlich eine Weltreise gleichzeitig oder eine Heldenreise von diesem Holzbuben, der ein echter Junge werden will, wobei man dann ja fragen kann, was ist denn eigentlich so ein echter Junge? Oder was heißt das? Was heißt das auch, erwachsen zu sein? Oder wie hat man sich als Kind da drin zu definieren? Wenn man sieht, dass die Erwachsenen einem ja permanent irgendwelche Sachen sagen, wie man zu sein hat. Also man soll nicht lügen, ganz wichtiger Punkt.
Pinocchio kriegt dann immer gleich
die lange Nase. Vor allen Dingen passiert das allerdings bei der blauen Fee, muss man auch sagen, dass ihm die Nase wächst. Aber also lügen soll man nicht. Aber die Erwachsenen um ihn herum lügen natürlich wie gedruckt. Also diese Ambivalenz, die da drin steckt, ist total toll. Und ich glaube, das ist, warum dieses dieses Buch auch so einen großen Erfolg hat, warum das eigentlich immer, das, warum man das gerne liest und immer wieder gerne dahin guckt und tatsächlich über eine Welt redet, die für Kinder selbstverständlich ist, dass sie sich in so einer Welt der Ambivalenz bewegen und für sich selber erstmal finden müssen, wo ist da mein Standpunkt. Und deswegen finde ich das Stück sehr geeignet, weil es tatsächlich von kleinen Kindern, man kann das für kleine Kinder erzählen, weil auch so märchenhafte Figuren da drin vorkommen. Es ist aber gleichwohl auch als Erwachsener wirklich noch ein spannender Stoff, auf den man gerne drauf guckt. Und da, das wird Max Merker inszenieren, ein Schauspieler, Autor, der hat eben bei Maria im Schmeckt's nicht auch mitgeschrieben und auch Regisseur eben, mit dem ich schon lange zusammenarbeite. Der kommt ursprünglich so vom Physical Theater, hat in Essen studiert und kann also vor allen Dingen auch wirklich über Bewegung was erzählen und deswegen finde ich ihn für den Stoff toll. Und dann wird da noch die Hamburger Band Tante Polly mitmachen mit Dominik Dittrich, ein Komponist, den ich eben auch so, ich habe mit dem in Kinderstücken zusammengearbeitet. Und seitdem macht er eigentlich ganz viel an Theatern, hat in Tübingen auch und in Essen Theatermusik gemacht und bringt aber jetzt dann gleich seine Band mit, also zu dritt sind die und die spielen auch selber. Also nicht nur Instrumente, sondern auch Figuren. Deswegen glaube ich, wird das eine ganz tolle und bunte Welt, die man ja aber für Pinocchio auch erfinden muss. So, das ist das eine, was wir machen.
Dann hätte man ja weiter spinnen können und jetzt kommen wir zu dem Punkt, wo dann alte, erfahrene Freilichtspielegänger dann ein bisschen die Augen zusammengekniffen haben und gesagt, wo ist das klassische Theaterstück? Es gibt einen Klassiker, die Wahlverwandtschaften von Goethe, das ist aber natürlich kein Theaterstück erstmal. Da habe ich mich dann schon gefragt, naja, eigentlich könnte man doch jetzt mal so ein Italien-Klassiker von Goethe oder so. Oder Toccata Tasso oder sowas hätte man ja auch vielleicht mal versuchen können. Weil das sind, glaube ich, Stücke, die eher sehr selten noch gespielt werden. Auch.
Ja, sie sind auch schwierig. Das ist ja so die Spätphase von Goethe, gerade wenn man jetzt so Torquato Tasso nimmt, da war Goethe eigentlich auch nicht mehr angesagt. Also da waren andere wichtig und Goethe hat so Torquato Tasso geschrieben. Ich habe das selber vorgesprochen, als ich Schauspieler war. Also ich kenne das Stück ganz gut. Aber, und ich mag da auch vieles drin, aber das ist schon auch ein schweres Stück. Und ich weiß eigentlich nicht genau, warum erzählt man das? Warum will man diesen Künstlerkonflikt da drin gerade zeigen? Ich finde, dass ihm mit Wahlverwandtschaft, was er dann ja danach geschrieben hat, eigentlich sowas Ungewöhnliches nochmal gelungen ist. In so einer, also ich finde, da ist irgendwas, was ich als modern empfinde. Dieser sehr distanzierte, fast Laborblick auf diese vier Menschen, die Beziehungen zwischen denen, die aber nie wertet oder sich eigentlich immer raushält und das wirklich wie unter so einem Reagenzglas, wie so ein Chemiker eigentlich, das ist die Wahlverwandtschaften, ist ja eigentlich auch so ein Begriff aus der Chemie, also von Elementen, die auseinandergehen und sich dann wieder neu zusammenfinden. Und so schaut er eben da auch drauf und ich fand das dann tatsächlich für das Zelt, diese runde Arena eigentlich auch einen tollen Stoff, dass man genau diesen Draufblick hat. Aber im Theater dann natürlich danach suchen kann, was brodelt da drunter, was ist da drunter los? Also man hat einerseits diese Hochsprache und gleichzeitig kann man da was anderes drunter legen und da wirklich mitarbeiten. Aber wenn man sagt, ja, das ist natürlich, es ist jetzt, unsere Klassikerposition auf der Treppe ist natürlich so ein bisschen durch den Brenz besetzt, dass man so einen historischen Stoff hat und ich habe gesagt, da jetzt noch einen schweren Klassiker nebenzusetzen, finde ich nicht so klug. Also das ist dann diesmal der historische Stoff und sozusagen der klassische Stoff. Aber es ist natürlich in der Überlegung, spielt das schon auch eine Rolle, dass wir gesagt haben, eigentlich ist es toll, wenn wir dann im Zelt nochmal so ein bisschen kondensiert und nah und reagenzglasmäßig uns mit einem Text von Goethe beschäftigen können und dürfen.
Was für eine Bearbeitung wird es denn sein?
Die Bearbeitung werden wir tatsächlich selber machen. Das macht Gunther Heun, auch jemand, mit dem ich viel zusammengearbeitet habe, der dann nachher auch selber spielen wird da drin. Also das ist auch durchaus ein Experiment, weil wir so viele Bearbeitungen gelesen haben und dann haben wir irgendwann gesagt, nee, eigentlich ist das interessant, da selber nochmal einen eigenen Blick drauf zu kriegen. Das muss man ja in so einem Umgang mit einem Roman ohnehin. Und eben Gunther Heun ist auch einer der Leute, mit denen ich viel zusammengearbeitet habe, der auch tatsächlich jetzt schon recht früh, der wird ein Stück spielen, das heißt Judas. In der Urbanskirche wird das Premiere haben und zwar dann jetzt schon gleich im November. Also da fängt unser Winterprogramm eigentlich mit an, die Haller Winterreise. Jetzt gleich am Freitag. Und das spielen wir dann durch, spielen wir aber im Sommer auch noch weiter. Mhm. Ja, aber da haben wir uns eben entschieden, das wollen wir, da wollen wir auch was eigenes. Also wir machen eine ganze Menge eigene Sachen tatsächlich, aber ich finde es auch gut. Ich finde, das ist ja auch ein Markenzeichen durchaus hier, auch mit eigenen Stoffen und mit eigenen Bearbeitungen. Oder vielleicht wird es das auch noch mehr.
Und noch was eigenes, aber dann sozusagen auch ein bekanntes Gesicht von früher noch. Also eine kleine, wie soll man sagen, eine kleine Konstante innerhalb der Freilichtspiele. Ecki Busch wird musikalisch wieder zu erleben sein und wahrscheinlich auch als Conferencier, vermute ich fast. Aber diesmal nicht mit dem Theaterspaziergang.
Ja, unser Theater, wir haben jetzt gesagt, wir haben so einen ungewöhnlichen Ort. Wir gehen eh vor die Tore der Stadt, sodass wir also unseren Theaterspaziergang sozusagen in das Zirkuszelt machen. Mhm. Und ich habe gesagt, die Reiseleitung Ecki Busch möchte ich da aber unbedingt bei haben. Und er hat gesagt, ich finde es total interessant, da habe ich große Lust drauf. Das ist für mich auch gerade eine Weiterentwicklung, denn er wird eine kleine Band haben, die werden zu dritt wahrscheinlich spielen und dazu kommen dann auch viele Leute aus dem Musical, die mit singen werden. Er hat gesagt, das ist für mich echt toll, dass ich musikalisch da nochmal so ein Uplevel habe und noch ein bisschen mehr kann, als ich das auf dem Theaterspaziergang bisher konnte. Und es ist ja immer ganz gut zu überlegen, wo entwickelt man auch was weiter. Aber deswegen hatte ich das Gefühl, wir müssen jetzt eigentlich gerade in diesem Jahr nicht den noch neuen Ort, den wir vorstellen, in Schwäbisch Hall suchen, weil das tun wir ja gerade mit diesem Zirkusplatz da oben im Teuershof. Und dann haben wir gesagt, dann geht lieber unsere Theaterreise in diesem Jahr ins Zirkuszelt und haben dann uns so den Raum Nacht genommen und haben gesagt, das Zirkuszelt kann eben auch Sternenzelt sein und deswegen heißt das diese musikalische Reise dann Blue Moon unter dem blauen Mond und soll so über Sehnsüchte und Ängste und Leidenschaften, die im Tageslicht vielleicht nicht so sichtbar werden, aber wenn der Mond drauf scheint, sieht man vielleicht doch ein bisschen davon.
Theaterzelt, wo kam denn diese Idee oder wie kam die überhaupt auf? War das vom Verein schon so, was machen wir als Zweispielstätte oder war hier der Intendant sozusagen, der gesagt hat, wir brauchen dann irgendwas, vielleicht ein anderes Rund statt des Globe-Theaters?
Ja, das war schon, also ich habe das schon in meiner Bewerbung gesagt, ich möchte ganz unbedingt, wenn jetzt ein Jahr nicht gespielt werden kann, man hätte ja auch sagen können, dann konzentrieren wir uns nur auf die Treppe, machen vielleicht noch eine kleine Produktion in der Hallhalle. Aber ich fand das wichtig, auch eine Kontinuität zu erzählen und zu sagen, nein, es gibt eine zweite Spielstätte und die hat auch eine große Bedeutung für die Freilichtspiele inzwischen. Und dann war bei mir eigentlich relativ schnell diese Idee, Zelt da. Ich finde jetzt auch, die zeichnet sich ja gar nicht unbedingt nur durch Originalität aus, weil es so naheliegender ist, weil man sagen kann, ja, also der Rundbau, wie ist der provisorische Rundbau, ist halt das Zelt. Aber ich finde es auch wahnsinnig passend und deswegen habe ich gesagt, nee, ich finde das richtig. Ich habe da auch Lust drauf und ich habe auf diesen Raum Lust. Und ich glaube, es ist einfach ein besonderer und außergewöhnlicher Ort und eigentlich immer auch ein toller Ort gewesen in Sachen, die ich gesehen habe, um Theater darin zu machen. Gleichzeitig verbindet man es mit Varieté, mit Clowns, mit Slapstick. Also wir haben ja dann auch noch eine Gastproduktion Lachen verboten über Buster Keaton eingeladen. Auch da spielt dann auch Max Merker nochmal eine Rolle. Da spielt er, ist auch spielend ja. Zu sehen. Ist auch eine Stückentwicklung. Aber wirklich komisch und zugleich traurig und hat so diese, also ich finde, Zirkuszelt hat immer so Komik, Melancholie, Ausgelassenheit, das schafft so viel, viel Emotionales gleichzeitig, ohne dass man so viel für tun muss, weil man das eigentlich schon, also man lässt sich so ein als Zuschauer, finde ich, mir geht's jedenfalls so, man ist so bereit, auch was zu erleben und das ist natürlich immer eine gute Ausgangssituation miteinander zwischen Spielern und Publikum.
Ist es aber nicht schwierig, wenn man jetzt sozusagen einen Spielort in der Vorstadt hat, dass die Leute dahin finden auch oder gibt's da keine Bedenken?
Ich habe am Anfang immer gedacht, das muss in der Stadt stattfinden, weil natürlich es ja auch diesen touristischen Punkt in Schwäbisch Hall gibt und man gern nachher ausgeht. Hat sich das aber ergeben, dass wir dieses Zelt vom Zirkus Compostelli da haben konnten und ich habe mich in dieses Zelt auch sofort verliebt und gedacht, das ist ein toller Ort und habe dann habe ich viele Gespräche darüber geführt, aber es ist ja durchaus ein etablierter Ort. Es gibt diesen Ort als Spielort schon. Es gibt da freie Parkplätze, was man nicht unterschätzen darf. Es ist einfach so, viele kommen ja auch mit dem Auto an. Wir werden dann natürlich auch Gastronomie dann haben und man kann da sein. Und ich glaube, dass das sich schon gut erzählen lässt. Und zu Zirkus gehört das natürlich eigentlich, in der Vorstadt zu sein oder vor den Toren der Stadt. Deswegen kann ich mir eigentlich gut vorstellen, dass da auch die Neugier groß genug ist, zu sehen, was passiert da. Aber was anderes ist es. Deswegen freue ich mich auch, dass dann wir 2018 auch wieder, hoffentlich, wenn alles gut geht, da klopfe ich jetzt mal aufs Holz, dann wieder auf dem Unterwelt spielen können.
Ja, da soll der neue Bau dann fertig sein. Der soll im Verlauf des nächsten Jahres im Grunde fertig werden. Wird es denn jetzt genauso umgesetzt, wie zuletzt die Planungen waren, oder wird es noch Modifizierungen an diesem Neubau geben?
Es gibt natürlich, also die Planung war ja noch nicht fertig, zumindest als ich eingestiegen bin. Ja. Ich bin so im Mai dann eingestiegen. Ist ja jetzt viel geredet worden darüber, wo genau kann es stehen, wie soll es aussehen, wie passt es zum Stadtbild, was will man da alles beachten, was ich auch wichtig finde, weil ich ganz wesentlich finde, dass das ein Theater wird, was auch mit der Stadt zu tun hat und auch von der Stadt akzeptiert und getragen wird. Aber jetzt geht es natürlich ganz stark darum zu formulieren, wie sieht denn das jetzt eigentlich innen aus? Was kann das denn wirklich alles? Es soll eine Zauberkiste werden, die eigentlich alles kann, aber wir haben ja gar nicht alle Mittel zur Verfügung. Und sie soll aber auch, und das ist natürlich ein wichtiger Punkt, den Freilichtcharakter behalten. Also es soll auch ein Bau sein, der noch eine Leichtigkeit hat, wo viel Holz zu sehen sein wird und wo man die Konstruktion sehen kann. Und sozusagen das, was wir da drin machen, soll ja immer beeinflusst werden, auch von der Architektur. Trotzdem gilt es jetzt da natürlich ganz viel darum, was können wir dann alles da? Was geht da wirklich? Wie kriegen wir das hin, dass das ein Raum wird, in dem ganz, ganz viel möglich ist. Und ich finde, der bietet da erstmal ja schon in dem Entwurf ziemlich viel für an. Aber jetzt muss man das halt so im Detail, da liegt der Teufel oft im Detail, auch nochmal durchdenken, was heißt das wirklich, wie sieht das dann genau aus und wie kommen die Zuschauer eigentlich auf ihre Plätze und wenn man das im Winter bespielen will, wie warm schafft man das dann da zu kriegen? Das wird ja so ein bisschen mehr wie eine Kirche sein, die man heizt. Also jetzt kein voll klimatisiertes Saunagefühl, sondern es wird sicherlich eher so sein, dass man vielleicht seine Jacke auch anlässt, wenn man da reingeht. Und nichtsdestotrotz muss man, das gehört dann auch dazu, wir müssen da ja auch proben drin. Auch da muss man überlegen, wie funktioniert denn die Situation eigentlich? Gerade wenn wir auch im Winter spielen wollen, was ich toll fände, wenn das funktioniert. So, also da ist gerade viel zu denken und ich finde das aber sehr, sehr spannend, muss ich zugeben. Das ist schon auch ein Grund gewesen, warum ich gesagt habe, da habe ich echt Lust drauf. Hier ist viel zu erfinden und viel zu machen. Und klar, diese erste Spielzeit ist schon mal eine total ungewöhnliche Spielzeit. Wir haben 3 Neuinszenierungen und diese andere zweite Spielstätte. Aber gleichzeitig ist das ja auch immer aufregend und sorgt dafür, dass man sich verändernd denkt. Und das ist ja, was die Freilichtspiele, finde ich, auszeichnet, dass sie sich immer entwickelt haben, dass sie eigentlich selten stehen geblieben sind, sondern es hat sich immer was neu entwickelt und verändert. Und ich glaube, deswegen gibt es die auch noch.
Nochmal kurz zum Theaterzelt zurück, da gibt es ja auch nochmal Dirk Schäfer singt Tango und Piaf.
Ja.
Und damit werden wir auch schließen, nämlich jetzt mit Edith Piaf.
Wir werden damit eröffnen dann, da freue ich mich schon drauf.
Ich bedanke mich fürs Kommen bei Christian Doll. Das wünsche ich mir immer so toll den Schauspielern. Toi, toi, toi.
C'est elle qui m'obsède jour et nuit.